Hanna.
Hallo Sieglinde. Heute haben wir ein ganz besonderes Podcast-Thema. Und zwar eines deiner Lieblingsstörungsbilder.
Genau.
Du bist ja auch Logopädin, genauso wie ich, und hast natürlich auch eine Zeit lang als Logopädin gearbeitet und hast mir irgendwann mal erzählt, dass Stottern dein Lieblingsstörungsbild war, also das, was du am liebsten behandelt hast.
Ja, das stimmt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene. Erwachsene sogar noch ein bisschen lieber. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, ich war auch erfolgreich. Also das heißt, die Patienten waren erfolgreich mit ihren Anstrengungen und Strategien, da mit dem Stottern anders umzugehen, flüssiger zu stottern und einfach besser zu kommunizieren.
Darum geht es heute. Stottern ist tatsächlich eine Kommunikationsstörung. Also man sagt nicht, es ist eine Stimmstörung oder Aussprachestörung oder eine Sprechstörung, sondern eine Kommunikationsstörung, weil die Kommunikation quasi durch das Stottern erschwert ist.
Genau, der Redefluss ist unterbrochen durch verschiedene Symptome. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen darauf. Und es ist auf jeden Fall auch keine psychische Störung. Also kein Stotterer hat besondere psychische Auffälligkeiten. Also wenn, dann genauso viel oder wenig wie du oder ich. Psychisch auffällig. Aber was natürlich sein kann als ja, darauffolgendes Symptom oder als Folge überhaupt, dass natürlich ein anderes Verhalten auftritt. Also dass Stotterer schüchterner sind, also schüchterner wirken, weil sie einfach das Sprechen vermeiden, bestimmte Sprechsituationen gar nicht aufsuchen und einfach Angst vor dem Sprechen haben, Angst vor dem Stottern haben. Und das verändert natürlich das Verhalten und macht auch was mit der Psyche.
Da bist du jetzt schon bei den Tertiärsymptomen, so nennen die sich, also die dritte Ebene der Symptome, die beim Stottern auftreten können. Das ist eben alles, was ja so Begleiterscheinungen sind, wie man sich dabei fühlt und wie man sich deswegen verhält. Und dann gibt es auch noch die Primärsymptome. Primärsymptome sind Dehnungen zum Beispiel. Möchtest du ein Beispiel geben für eine Dehnung?
Was meinst du jetzt?
Genau das habe ich gemeint. Also das Langziehen von Lauten, das sind solche Dehnungen. Dann gibt es noch die Wiederholungen.
Ach, die wie Wiederholungen, die oft ganz locker sind, aber hinterher auch fest werden können.
Ganz genau. Und da werden entweder Laute wiederholt, Silben wiederholt oder manchmal auch ganze Wörter wiederholt, wenn sie nicht allzu lange sind.
Ja, stimmt.
Und dann gibt es noch die Blockaden.
Dann kommt das Wort nicht aus dem Mund oder man stockt ganz, dass nur noch ja, eigentlich so ein Standby-Bild da ist. Ne? Also wirklich ganz starke Blockaden. Dann geht es nicht weiter im Mund. Ja. Und dabei können natürlich auch noch ganz viele Mitbewegungen entstehen. Also Augen zukneifen, Augen aufreißen, mit den Zähnen knirschen. Ne, obwohl das Wort rauskommen soll, aber es werden dann so Starterbewegungen versucht, um aus diesem Wort rauszukommen, um den Laut sprechen zu können. Den Kopf in den Nacken werfen, spucken gab es auch schon dabei, die Nase rümpfen oder so Floskeln einfügen, ich sag mal, 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 sowas, um irgendwie rauszukommen aus dieser Blockade.
Und das sind die Sekundärsymptome.
Dann haben wir sie alle, ne?
Dann sind alle durch, genau. Das ist das, was man so beobachten kann, wenn man mal jemanden trifft oder vielleicht auch jemanden kennt, der stottert.
Und dann
Jetzt
ist ja
ist
immer die Frage, was mache ich dann? Was mache ich dann, wenn da jetzt jemand vor mir steht und so kämpft mit den Lauten, mit den Worten, nicht weiterkommt? Ja, am besten Blickkontakt halten, ohne jetzt anzustarren. Also ganz normal, wie man mit jemandem, mit dem man spricht, jemanden anschaut. Abwarten, am besten nicht das Wort aus dem Munde nehmen, also nicht für den anderen sprechen, abwarten. Das kann auch manchmal ein bisschen dauern. Und mein Tipp ist da immer, durchatmen, weiteratmen, also selber weiteratmen, weil oft hält man die Luft an, weil man so mitfühlt und so ja, mitleidet sogar, dass man dann die Luft anhält und sich selber verkrampft. Nee, der andere kennt das von sich. Das ist nicht leicht, aber zu schaffen, und irgendwann schafft er dieses Wort. Wenn man sich gut kennt, dann wird man wahrscheinlich darüber gesprochen haben. Das wäre sehr, sehr gut. Dann würde ich auch wirklich ja, offensiv fragen, kann ich dir helfen? Ist es dir lieber, wenn ich jetzt warte, oder soll ich versuchen, das Wort zu finden, was du meinst? Aber dann kann man auch darüber sprechen. Das wäre eh das Beste, wenn man da kein Tabuthema draus macht.
Da fällt mir was ein, was ich immer wieder gefragt werde oder mir auch immer wieder erzählt wird, ist, dass häufig wird wirklich weggeguckt und versucht in der Zeit irgendwie was anderes zu machen mit der Idee dahinter, dann fühlt der andere gegenüber sich nicht so blöd, dass ich den so anstarre und darauf warte, dass was kommt. Aber eigentlich ist das tatsächlich wirklich das falsche Verhalten.
Ja, es ist die Wegnahme von Zuwendung. Es ist ein Ignorieren, und das irritiert den anderen mehr, wenn er es denn überhaupt mitbekommt. Weil manchmal, häufig sogar, ist es so, dass so in einem Stotter-Symptom gar nichts mehr mitbekommen wird von der Außenwelt. Und da ist so der Ansatz der Therapie auch, dass man einfach bewusst versucht, das mal zu machen, was da beim Stottern passiert. Aber jetzt sind wir schon in der Therapie. Ich glaube, wir haben noch vorher einiges zu erzählen über das Stottern.
Du hast jetzt eben gesagt, dass du Kinder therapiert hast und aber auch Erwachsene. Das heißt, es kann tatsächlich bei beiden auftreten. Es ist nicht nur so bei Kindern, wie man es vielleicht jetzt so klassisch kennt.
Ja, genau. Insgesamt sogar 1% der Bevölkerung in Deutschland stottert. Und das ist weltweit. Also die Zahl stimmt auch in anderen Ländern. Und bei Kindern tritt so ein unflüssiges Sprechen. Ich sage da nicht stottern zu. Ich sage auch immer den Fachkräften, bitte nicht mit den Eltern sprechen und sagen, das hat jetzt gerade angefangen zu stottern, weil 80% aller Kinder zwischen 2 und 3, manchmal auch 3,5, fangen an, unflüssig zu sprechen. Und das ist völlig normal. Das hört meistens nur noch 1, 2 Tagen auf oder nach einer Woche, manchmal auch nach 2 Wochen. Manche Eltern merken es auch gar nicht, weil das so schnell vorbei ist wieder. Das ist gerade zu der Zeit, wo ganz viele neue Worte gefunden werden, ausprobiert werden, wo der Satzbau sich enorm verlängert oder verbessert und die Sätze länger werden. Und da ist so viel zu planen beim Sprechen, dass die Kinder dann einfach nochmal so dazwischen Füllwörter einbauen oder Worte wiederholen. Vielleicht ist es auch so unbewusst eine Strategie. Jetzt behalte ich noch schnell den Redestein quasi, also ne, den
Den
Redefluss
Stab.
frei. Ja, ich bin dran und überleg weiter und nicht, dass mir jemand jetzt dazwischen fährt. Nur so kann das sein. Aber manchmal strengen sie sich auch wirklich wahnsinnig an, dass sie dann so und ha-ha hat und dann. Meistens hört es auf. 80% der Kinder tun das. Das ist eine völlig normale Entwicklung. Dann ist es aber wichtig, richtig zu reagieren. Johanna, ich glaube, da kannst du einiges an Tipps geben für Eltern, für Fachkräfte.
Das Schwierige ist und was einfach auch gerne passiert ist, man fängt an, sich Sorgen zu machen. Sobald man merkt, das Kind hat diese Unflüssigkeiten, bleibt immer wieder hängen, ist es vielleicht auch ein bisschen verbunden mit einer Anspannung oder Hektik, dann reagieren wir natürlich sehr schnell in die Richtung, dass wir sagen, oh nein, mein Kind, das hat da was und wir müssen das schnell ändern, weil Stottern tatsächlich ja irgendwie in unserer Gesellschaft so was ganz negativ Behaftetes ist, etwas, was wirklich nicht gerne gewollt ist.
Ja, und Angst behaftet ist. Ganz viel Angst steckt dabei, ne?
Ja, das auch noch. Und dann passiert es leider häufig, dass die Eltern zu viel Stress um die ganze Sache umher machen. Und das merken die Kinder natürlich, ne? Dann versuchen die Eltern Taktiken wie, sprich nochmal langsam, sag das jetzt nochmal. Und so wird die Aufmerksamkeit eben sehr intensiv auf diese Problematik gelenkt. Und die Kinder, die sind ja auch nicht blöd, die verstehen, okay, irgendwas scheint hier gerade nicht zu stimmen mit mir. So kann man das Ganze eben nochmal aufbauschen und dann kann es dazu kommen, dass die Symptomatik sich einfach auch nochmal verschlimmert.
Ja, genau. Und nicht einfach vorbeigeht, sondern sich verschlimmert, wie du sagst. Und es ist fatal, weil ich kann die Eltern gut verstehen, ne? Wir können die sehr gut verstehen, dass sie so reagieren, weil sie dem Kind helfen wollen. Das Fatale ist wirklich, dass tatsächlich nach diesen Ratschlägen die Kinder das, was sie sagen wollten, flüssiger sprechen, ne? Weil sie nochmal Anlauf nehmen können, weil sie es ja eh schon mal ja, geplant haben, die Worte wissen, was sie sagen wollen und dann sagen sie es flüssiger. Und die Eltern glauben, ja, das hat geholfen, wenn ich sage, mach mal ganz ruhig, atme nochmal tief ein, dann legen sie vielleicht noch die Hand auf die Schulter und nehmen sich ganz viel Zeit für den Moment. Das ist wirklich beruhigend fürs Kind, aber es passiert genau das, was du gerade geschildert hast. Der Fokus wird dann auf dieses, ich muss irgendwas anders machen beim Sprechen gelegt. Aber erstmal sind sie dann mit der Aussage flüssiger. Und die Eltern glauben, das war gut, ich muss das öfter machen. Ja,
Also
leider ist das so.
ein kleiner Trugschluss.
Ja, genau.
Ja, also was tatsächlich ratsam ist, ist es erstmal einfach zu beobachten, erstmal ein bisschen laufen lassen und weiterschauen, wie sich das Ganze denn entwickelt. Man kann auch mal ein bisschen den Alltag reflektieren. Ist der Alltag vielleicht gerade sehr, sehr hektisch für das Kind? Also gibt es viele Termine hintereinander, die schnell erledigt werden müssen. Man muss von A nach B ganz schnell sich immer bewegen, hat keine Zeit. Das hatte ich tatsächlich einmal in der Praxis. Da hat die Mutter gesagt, ja, also wir essen, jede Mahlzeit essen wir im Auto, weil wir immer irgendwo gerade auf dem Weg irgendwo hin sind.
Ach ja.
Ne? Und das Kind, das kam nicht wegen Stottern, das hatte tatsächlich dann eine Essstörung entwickelt, aufgrund dessen, dass die immer so im Auto schnell irgendwie was reingestopft haben. Ne? Aber das sind Dinge, die man dann auch einfach reflektieren sollte und schauen sollte, ist vielleicht gerade auch einfach alles sehr hektisch und viel für das Kind, sodass es das Gefühl hat, ich muss jetzt auch irgendwie schnell reden, weil wir haben ja gar keine Zeit, jetzt meine Sachen zu bearbeiten, was ich von der Kita erzählen will oder was ich gerade beobachtet habe oder so. Und dass dann die Sprache einfach viel, viel schneller wird und hektischer wird, die Atmung wird nicht mehr so kontrolliert und dann passiert das eben einfach mal. Und das ist immer so ein, ja, ein guter Tipp, dass man als Eltern einfach mal darauf schauen kann, wie gestalte ich denn gerade den Alltag? Es passiert auch manchmal, dass die Umgebung das Ganze bedingt, dass wenn es viele Geschwister gibt zum Beispiel und die sind alle sehr redestark und man
Am
selbst kommt.
schlimmsten, Johanna, ist, wenn
Ja.
ein Junge, und Jungen sind häufiger betroffen von Unflüssigkeiten und
Ja.
von Stottern später auch, wenn so ein Junge dann so zwei, drei redegewandte Schwestern hat.
So, genau.
Dann haben wir
Und
es.
die sind ganz redegewandt und redestark und
Ja.
dominant. Das heißt, man muss versuchen, sich irgendwie da reinzudrängen und auch ganz schnell das zu erzählen, was man gerne erzählen möchte. Und dann entsteht auch eben wieder ein Sprechdruck. Und das kann dann auch wieder dazu führen, dass es eben, ja, zu solchen Unflüssigkeiten kommt. Und das sind einfach so zwei Sachen, die man sich mal so zu Herzen nehmen kann, mal reflektieren kann, gibt es denn vielleicht was, was ich dem Kind auch Gutes tun kann? Dann gibt es vielleicht wirklich einen Redestab und jeder darf nur erzählen, wenn er den Stab in der Hand hat.
Ja, oder überhaupt mal eine Rederegel. Ne? So,
Ja.
jetzt bist du dran, dann du, dann du. Genau. Es ist natürlich keine Ursache. Also, ne, wenn viel Unruhe ist, das ist jetzt nicht unbedingt eine Ursache für die Unflüssigkeiten. Die sind ja mal da, das gehört irgendwie zur Entwicklung fast dazu. Aber es sind verstärkende Faktoren. Zum Beispiel gehört auch dazu, fällt mir gerade ein, wenn die Kinder wenig Schlaf haben oder nicht genügend Schlaf haben. Na, das merken wir von bei uns ja auch. Wenn wir unausgeruht sind, wenn wir schlecht geschlafen haben und auch noch Stress haben, dann ist unser Sprechen auch nicht so flüssig, auch nicht so elegant und so wortreich. Na, dann stolpern wir auch häufiger und verhaspeln uns oder versprechen uns. Also Sprechen ist schon eine Hochleistung. Ja, und was auch sein kann, ist, dass Kinder natürlich unbewusst mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie solche Symptome zeigen. Das kann passieren. Also, dass Eltern sich dann besonders viel Zeit nehmen, dass alle plötzlich ganz still sein müssen, weil ja dieses Kind jetzt ganz, ganz, ganz viel Ruhe braucht. Also genau das Gegenteil, wieder in die andere Richtung, zu viel davon. Und das Kind lernt unbewusst, ah ja, wenn ich so spreche, dann kriege ich ganz viel Aufmerksamkeit. Ne? Und das wäre alles unbewusst, läuft das ab, aber es ist natürlich auch ein Lernprozess. Das wäre dann auch nicht gut. Also die Eltern sollten möglichst ganz normal, also so wie immer mit dem Kind sprechen, ihm Zeit geben und für gute, um eine gute Umgebung und gute Bedingungen sorgen. Was auch mal unter die Lupe genommen werden sollte, ist, wie groß ist der Sprechdruck auf das Kind? Also wenn in Familien das Sprechen so unglaublich wichtig ist, dass über alles lange diskutiert wird, dass das Kind ständig gefragt wird und wie heißt das und wo ist das und woher kennst du dies, dann macht das auch Sprechdruck. Und diesen Druck würde ich für die Zeit, wo Unflüssigkeiten auftreten, mal ein bisschen rausnehmen. Weniger Druck, ne? Dass das Sprechen nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Dann wird auch mal mehr einfach getobt, gelacht oder mal weniger Anforderungen an das Kind gestellt. Selber mal vorlesen oder malen, irgendwas machen, wo man nicht wahnsinnig viel spricht und wo nicht dieser Sprechdruck vorhanden ist.
Du hast jetzt gesagt, dass es zu einem Teil auch normal ist in der Entwicklung der Kinder. Es gibt natürlich jetzt auch leider den Fall, dass es ja neurologisch bedingt ist. Also dass in der Hirnreifung oder durch Epilepsie, habe ich das jetzt auch schon öfter mitbekommen in der Praxis, die Hirnfunktion eben so ausgeschaltet ist, in Anführungszeichen, dass auch eben das Stottern entsteht.
Ja, du meinst so diese Syndrome, ne, die dann dahinter stehen, eigentlich so wie Parkinson oder Epilepsie, sagst du auch genau. Schlaganfälle, nach dem Schlaganfall kann das auch auftreten. Und das ist dann wirklich bedingt durch zerebral, also durch Veränderungen im Gehirn,
Veränderung, ja.
ja, in der Funktionsweise. Wobei eine finnische Studie oder finnische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es wirklich eine neurogene Auffälligkeit ist. Jetzt nicht an so ein Syndrom gebunden, was du jetzt meintest, ne, sondern dass so die Ursache in der falschen oder ungünstigen Verarbeitung im Sprachzentrum ist.
Okay.
Neueste Erkenntnisse wohl. Also neurogen. Und es gibt eine Disposition. Also das ist schon auch so, das heißt nicht, dass wenn der Vater gestottert hat, dass die Kinder alle auch stottern, aber es gibt so eine kleine Veranlagung dafür. Also eine Möglichkeit, eher dann auch dieses Stottern zu bekommen als Kind. Muss aber nicht sein.
Waren denn die Erwachsenen, die du behandelt hast, Patienten, die das später erst erworben haben oder die das aus Kindesalter noch mitgebracht haben?
Ja, also die meisten hatten es schon seit Kindesalter an, haben dann dies oder das an Therapien versucht und kam, also ich erinnere mich an einen Jugendlichen, der jetzt auf Ausbildungssuche war und sich bewerben wollte. Und der hatte in der ersten Stunde, wo er zu mir kam, ich glaube, zwei Sätze gesprochen in 45 Minuten. Da war das Stottern so stark, dass er zum Beispiel ein Wort angefangen hatte, ich ha, und dann kam nichts, kein Ton, nichts, nur ein stilles Gesicht, der Mund war auf. Letztendlich haben wir dann hinterher in der Therapie herausgefunden, da passiert nicht nichts, sondern er hat im Kehlkopf immer diesen sogenannten Glottisschlag gemacht. Also das, was wir beim A, 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 das aber stumm. Also er hat immer das ganz leise, das war immer diese wiederkehrende Bewegung gewesen. Und das minutenlang, minutenlang. Dann kam mal wieder noch ein Wort und noch ein Wort. Wir haben dann das mit Schreiben gemacht, damit ich einfach eine Information bekomme. Und die Therapie bestand darin, dass wir geschaut haben, was macht er da, und haben das verstärkt. Also wir haben dann extra versucht, genau diesen Glottisschlag immer hinzukriegen. Und dann mit Ton und bei anderen Wörtern, damit er da ja das variieren kann und modifizieren kann. Und wir haben also versucht, die stärksten Symptome immer wieder bewusst zu machen, zu verstärken, wieder weniger, also da so ein bisschen die Macht darüber zu bekommen. Das hat er auch geschafft. Und wir haben ganz viel natürlich an Angstabbau gearbeitet. Trotzdem rausgehen, fragen, anrufen, Anrufe machen. Und dann erinnere ich mich, so das zum Beispiel gerade eben, war kein Stottern. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ne? Weil wir verhaspeln uns schon mal, wir wiederholen Silben, weil wir gerade irgendwie ganz viel im Kopf haben oder zwei Wörter miteinander mischen. Und das ist nicht stottern. Manche denken ja so, oh, wenn ich dann eine Rede halten muss oder wenn dies und das ist und ich bin aufgeregt, dann stottere ich bestimmt. Nein, zum Stottern gehört viel, viel mehr dazu, ne? Ganz häufiges Wiederholen und eben ganz stark diese Angst vor dem Sprechen, Vermeideverhalten, was du auch schon gesagt hast, nämlich dieses Austauschen auch von Lauten. Also manche wollen Cola bestellen, wissen aber bei K geht's nicht weiter. K -k -k -k. Dann bestellen sie halt Milch, obwohl sie es gar nicht wollen, ne? Aber dann ist halt die Milch auf dem Tisch. Also das gehört dann auch dazu. Und das ist Stottern. Nicht sich mal verhaspeln, mal ein bisschen stecken bleiben oder Wörter verdrehen oder so. Und eine junge Frau war mal da, die hatte einen Autounfall, dabei eine Gehirnerschütterung, war auch im Krankenhaus deswegen, hatte auch leichte Gedächtnisverluste und danach war sie wieder auf der Arbeit und dann hat eine Kollegin zu ihr gesagt, hör mal, du stotterst ja, seit dem Autounfall stotterst du ja. Und dann ist sie erst darauf aufmerksam geworden, dass ihr das häufiger passiert, dass ihr das wirklich nach diesem Autounfall häufiger passiert ist, dass sie mal ein Wort verdoppelt hat und so. Und dann hatte sie Ängste bekommen. Dann fing dieses Vermeiden an. Sie hat nicht mehr gerne gesprochen. Sie hat gemerkt, bei den Wörtern, da verhaspel ich mich noch häufiger, das lasse ich lieber. Und hat dann wirklich so diese ganzen Symptome, die dazugehören, nämlich Vermeideverhalten, Angst vorm Sprechen, die hat sie dann bekommen. Und dann kam sie zum Glück in die Therapie. Das waren 10 Stunden, die wir da vielleicht gemacht haben. Dann war sie wieder selbstbewusster und sicherer, dass sie gut sprechen kann, richtig sprechen kann. Und sie hat sich einfach so fokussiert jetzt auf diesen Mangel, der da benannt worden ist. Und dadurch hat sie sich verkrampft und angestrengt. Und wenn man sich anstrengt, richtig zu sprechen, dann wird es ja kompliziert. Ne?
Da sagst du jetzt was Wichtiges. Also Ziel ist quasi die Kommunikationsfähigkeit wiederherzustellen.
Genau.
Also nicht zu lernen, besonders schön jetzt zu sprechen, sondern wirklich die Kommunikation wiederherzustellen. Weil das ist eigentlich meistens ein Trugschluss, dass man sagt, man geht da jetzt wieder raus und ist stotterfrei.
Genau. Und solche Therapien oder so Therapieversprechen gibt es ja. Ne? Da gibt es viele, ja, Methoden, die versprechen, danach bist du stotterfrei. Du sprichst flüssig. Du singst zwar immer alles, was du sagen willst. Das gibt es auch, ne? Aber was ist das denn für ein Sprechen, wenn man immer alles singen muss? Das ist ja keine Kommunikation, ne? Das ist ja wirklich nicht praktikabel. Oder dass Atemtechniken geübt werden, so stark. Eine Kollegin von mir, auch Logopädin, die hat mal einen Patienten, Stotterpatienten in der Praxis gehabt, der hat nach der sogenannten Del Ferro-Methode gelernt. Das gar nicht in Belgien oder Holland, da reisen dann die Stotternden hin. Bleiben auch 2 oder 3 Wochen da oder länger, stationär also. Und die müssen immer die Hände in die auf die Rippenbögen legen und dann beim Sprechen ganz bewusst einatmen, ausatmen und immer feste drücken. Und sie sagte, da war ein Patient, der hat wirklich blaue Flecken gehabt auf den Rippenbögen.
Ach du meine
Durch
Güte.
dieses immer wieder, ne, drücken, pressen, um die Atmung zu kontrollieren und damit den Sprechvorgang. Aber ganz ehrlich, was ist denn dann mit der Kommunikation, mit der Interaktion, mit, ja, das ist ja einfach nur super Kontrolle. Der Erfolg ist schon da, also die sprechen relativ flüssig, aber mit welchem Preis, ne, unter welchen Bedingungen. Und natürlich muss man auch dazu sagen, wenn man mehrere Wochen stationär ist, die Therapie ist sehr teuer, die wird nicht von den Krankenkassen übernommen, dann sind natürlich da hochmotivierte Patienten. Also ne, die Patienten sind natürlich extrem motiviert, weil die haben viel Geld ausgegeben, die haben sich Urlaub genommen, die haben ganz viel Zeit investiert und die machen den ganzen Tag über Übungen und gehen auch raus. Das ist natürlich auch ein Vorteil, sehr gut. Und machen dann eben alle Übungen auch draußen, in vivo. Das hat natürlich auch mehr Erfolgschancen, aber die Methode an sich, nein, das ist wirklich nicht empfehlenswert. Welche Methode ist gut? Sicherlich eine Kombination. Ne? Entspannungsübungen gehören auch dazu, natürlich auch Atemübungen, aber das ist nicht so die einzige Methode, die da wirkt, sondern ein bisschen variieren, das Stottern flüssiger machen, raus aus den Blockaden, also dass eben nicht mehr gesagt wird, zum Beispiel, ich will jetzt gerne eine Cola. So, ja, dass man so leicht und weich in das Wort geht, anstatt so fest. Oder bei Milch wird man das so machen. Milch. Ne? Also ganz weich ins Wort hineingleiten sozusagen. Das wäre so eine Methode, eine Technik.
Ja, jetzt hat man auch was gesehen bei dir, was man leider ja jetzt nicht sehen kann im Podcast.
Was hast du gesehen?
Du hast die Anspannung gelöst. Ne? Da steckt ja einfach auch meistens viel Anspannung dahinter, die man dann aufbaut, wenn man diese Blockaden hat oder diese Dehnungen hat. Und da ist es nicht nur wichtig, das von der Stimme aus weich zu kriegen und locker zu kriegen, sondern auch den Körper dann in dem Moment zu entspannen.
Ja, und das erstmal wahrzunehmen, ne? Wo presse ich denn meine Lippen aufeinander? Das kriegen Stotterer oft gar nicht mit, was da passiert. Wir haben auch mit Videoaufnahmen gearbeitet, ne? Wirklich eine Videoaufnahme gemacht. So, jetzt bitte mal einen Text vorlesen, weil Text vorlesen ist schwierig. Da kann man ja keine Wörter umgehen oder so. Und dann haben wir aufgezeichnet und geschaut, was passiert im Gesicht. Ach, guck mal, da machst du die Augen ganz fest zu, da presst du die Lippen ganz fest zusammen. Und dann mach's mal stärker, mach's mal weniger stark. So wird dann da gearbeitet.
Wir haben in einer Fortbildung, die wir zwei geben und entwickelt haben, immer ein Video gezeigt. Und ich fand das da sehr eindrücklich, weil die, die dort interviewt wurden, die wurden am Ende gefragt, würdest du das Stottern gerne abgeben wollen?
Ja, genau.
Und alle haben wirklich gesagt, nein, Stottern ist ein Teil von mir, der gehört einfach zu mir.
Ja, ganz genau. Das fand ich auch sehr interessant, ne? Gehört dann zum Selbstbild dazu. Ja.
Jetzt ist
Ja,
ja,
Johanna,
jetzt ist
sagst
die
du?
Frage, jetzt ist die Frage, ab wann sollte man sich denn aber Gedanken machen?
Ja, bei den Kindern, ne? Als
Ja.
Eltern, als Fachkräfte und so, ja.
Da haben wir also drei Faktoren mal aufgestellt. Und zwar wäre das der erste Faktor, die Eltern machen sich wirklich große, große Sorgen und schaffen es nicht, da rauszukommen und zu sagen, ich lasse es jetzt erst einfach mal laufen, sondern es sind schon wirklich große Sorgen. Dann ist es interessant, wenn die Sprechunflüssigkeiten länger als 3 Monate anhalten. Dann ist es wirklich so, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen zu lang. Das ist nicht nur eine vorübergehende Phase, sondern es könnte etwas Permanentes sein. Und vor allen Dingen, und das ist der dritte Punkt, wenn das Ganze mit hoher Anspannung verbunden ist, also wenn der ganze Körper sich festmacht, wenn sich die Lippen wirklich aufeinander pressen, es ein Luftstau da ist, die Kinder in dem Moment vielleicht auch nicht richtig Luft holen. Dann ist das auch ein Zeichen dafür, man sollte sich vielleicht mal informieren oder Hilfe holen.
Also der erste Weg zum Kinderarzt, ne, mit dem besprechen und mal eine Diagnostik machen lassen beim Logopäden. Und auch wenn, das fällt mir gerade so ein, auch wenn Kinder vermeiden zu sprechen, wenn sie sehr stark verlegen werden, also wenn so ein großes Bewusstsein da ist, dann auf jeden Fall auch Hilfe holen. Und immer mit den Fachkräften in der Kita auch sprechen, ne? Wenn man das als Eltern zu Hause merkt, dann das Gespräch suchen mit den pädagogischen Fachkräften, dass die nicht auch irgendwelche Ratschläge geben oder sich einfach absprechen hören, wie ist es denn in der Kita? Ist es da stärker oder weniger stark? Und dass da der Austausch stattfindet, das ist ganz wichtig, finde ich.
Manchmal ist es auch ja situationsbedingt, also dass die Kita vielleicht sagt, bei uns passiert das überhaupt gar nicht, da ist das Sprechen flüssig und zu Hause passiert das. Und das ist auch wieder ein Anlass und eigentlich eine gute Sache, dass man sich ausgetauscht hat, auch wenn es dann ein bisschen deprimierend vielleicht im ersten Moment ist, dass man weiß, okay, anscheinend ist irgendwie was zu Hause. Was wir anpassen müssen, was wir ändern müssen.
Manchmal gibt es ja auch so die Annahme, dass was Schlimmes passiert sein muss, ein Trauma quasi sein muss, weil also das als Ursache für das Stottern, für das unflüssige Sprechen. Letztendlich würde man immer irgendetwas finden, was Besonderes passiert ist, ne? Ein Kind fällt immer mal, dass man sagt, ja, es ist ja auch einmal gefallen, ne? Seitdem ist das. Oder Geschwisterkind ist zur Welt gekommen, ja, seitdem stottert es. Oder der Hund ist gestorben oder so. Also man würde immer irgendwas finden und das ist so, liegt, glaube ich, in der Natur der von uns Menschen, wir wollen eine Ursache haben. Wir wollen einen Zeitpunkt festmachen können. Ja. Gibt ja auch noch so ein, ja, so eine Idee, dass Stotterer weniger intelligent sein sollen oder wirklich so eine psychische Störung haben oder eine Sprachstörung haben. Aber das haben wir schon gesagt, das liegt nicht vor. Ne? Das ist definitiv nicht der Fall. Ja, und das Singen, Stottern und Singen, Johanna, das ist ja auch noch so eine spannende Geschichte, ne?
Das werde ich auch immer wieder gefragt oder es wird mir ganz stolz erzählt, aber singen kann der super.
Genau.
Ja, ist kein Wunder, weil das ist einfach eine andere, ja, nicht, ja, man kann das mittlerweile teilt man gar nicht mehr so in Gehirnhälften auf. Jedes Gehirn ist ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, aber das Singen wird einfach in einem anderen Areal verarbeitet als das Sprechen. Daher gelingt das Singen ganz natürlich und das Sprechen fällt schwer.
Ja, und beim Singen ist ja so eine Rhythmisierung da, also so ein bestimmter Rhythmus durch die Melodie, was eben die Lautbildung oder das Aussprechen der Wörter leichter macht. Und Singen ist eine Einbahnkommunikation, es ist keine wirkliche Interaktion, ne? Also etwas aufsagen ist vielleicht auch noch mal leichter. Wenn es ein, na, kommt drauf an, wenn es doch, wenn es ein geübter, ein geprobter Text ist, dann schon. Aber eine Interaktion, also zu gucken, was sagt der andere, versteht er das, was ich sagen will, was kommt dann zurück, welche Reaktion erhalte ich, hat der andere das verstanden, was ich meine, das ist ja nochmal eine andere Sprechaufgabe. Ja, helfen Medikamente? Ist auch noch so eine Frage. Also es gibt Beobachtungen, dass jetzt bitte nicht falsch verstehen, Alkohol ist kein Medikament. Aber wenn ein wenig Alkohol getrunken wird, dann ist ja mehr Entspannung da. Darf natürlich nicht zu viel sein. Und bei manchen wirkt das tatsächlich etwas ja, so, dass das Sprechen flüssiger wird, weil einfach so weniger Kontrolle da ist, weniger Anspannung. Aber das gilt natürlich überhaupt nicht als guter Tipp. Ne? Es zeigt nur, dass es was mit Anspannung, mit Angst zu tun hat. Ne? Und dann geht es eher in der Therapie darum, wie kann ich die Angst vermindern? Kann ich mich unempfindlicher machen gegen Unflüssigkeiten? Und das passiert zum Beispiel in der Therapie. Ich erinnere mich gut, was wir manches Mal gemacht haben. Wir haben Anrufe gemacht. Ein Anruf bei der Telekom. Damals gab es keine Flat, so man kann lange telefonieren, wie man will, sondern wurde auch gestaffelt. Das war ja sehr teuer, wenn man sehr lange telefoniert hat. Und dann haben wir die Aufgabe gehabt. Ich den Patienten die Aufgabe gestellt, du rufst da bitte an und fragst mal nach, ob es einen Sondertarif gibt, weil du ja ein Stotterer bist. Also sowas. Ne? Und meist habe ich erst diesen Anruf gemacht mit Stottersymptomen und dann der Patient. Und ja, so war das auch ein bisschen mit Humor versetzt. Ne? Das war auch ganz, ganz gut immer.
Ich habe das auch letztens mit einer Patientin gemacht. Da haben wir einfach im Ort bei ganz vielen Einrichtungen angerufen und haben gefragt, was sind die Öffnungszeiten oder gibt
Ja.
es noch Brötchen oder gibt es heute Käsekuchen oder sowas?
Genau.
Und da muss ich auch wirklich sagen, da waren alle immer ganz offen für. Das fand ich auch ganz toll, ne? Ich habe natürlich auch dann zuerst gesprochen und habe gesagt, es ist jetzt hier eine kleine Übungssequenz und
Ah
ob
ja.
ich mal das Telefon weitergeben darf. Und dann waren immer wirklich alle sehr, sehr freundlich und nett. Also auch eine tolle Erfahrung für die Patientin.
Und es gibt ja auch Prominente, die gestottert haben oder immer noch stottern. Dieter Thomas Heck, also die Älteren unter uns kennen Dieter Thomas Heck, den Schnellsprecher-Hitparade im ZDF. Und der hat als Kind und als junger Mensch wohl sehr stark gestottert, hat aber dann ganz viel Übung, Training und gemacht und trainiert. Und ist dann zum Schnellsprecher sogar geworden. Also finde ich schon ganz enorm. Wen haben wir noch? Über Churchill wird behauptet, dass er wohl gestottert haben soll, aber das stimmt wohl nicht. Er hat gelispelt, also hat die Zunge zwischen die Zähne gehabt, zwischen den Zähnen gehabt beim S-Laut. Aber er hat wohl sehr akribisch bei den Wörtern, wo er gedacht hat, da komme ich immer so ins Schleudern. Ne, jeder hat ja so seine Wörter, die ein bisschen schwierig sind. Bei mir ist es Authentizität. Zum
Genau,
Beispiel.
an dieses Wort habe ich auch gerade gedacht.
Früher war es immer Elektrizität oder sowas. Da, bei diesen Wörtern, wo er wusste, da komme ich ins Stolpern, die hat er immer weggelassen. Die hat er ausgelassen, weil er sehr, sehr perfektionistisch da war. Und deswegen wurde ihm unterstellt, er wäre Stotterer. Aber das ist natürlich kein Stottern. Wen haben wir noch? Mr. Bean hat wohl auch gestottert als Kind. Ne? Rowan Atkinson, Ed Sheeran. Der hat als Jugendlicher auch noch gestottert und hat dann durch den Rapper Eminem,
Eminem, ja.
wie Eminem, so, ne? Eminem.
Eminem.
Ja, genau. Da hat der dann durch dieses Rappen eines bestimmten Songs mehr flüssig sprechen können. Ja, dann gibt es da noch den Rezo, der so Videos macht, hat so eine blaue Strähne, äußert sich zur politischen Lage. Und der stottert wohl sehr, immer noch sehr, und übt so lange jeden Satz, bis er sitzt. Und dann schneidet er auch alles raus aus seinem Video, wo Unflüssigkeiten dabei sind. Also er ist
Oh,
da sehr
Wahnsinn.
mit sich und kriegt das so hin, dass er trotzdem diese guten und sehr, ja, schnellen Videos macht. Marilyn Monroe hat gestottert, anscheinend. Und Biden, der ehemalige Präsident, der hat wohl als Jugendlicher auch gestottert. Wie er das jetzt verändert hat, weiß ich nicht. Und Bruce Willis auch, der hat auch gestottert. Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht von den Prominenten, aber das. Ach so, und Scatman. Es gab doch mal Scatman, der hat auch diesen Scatman-Song gemacht. Ne? Der stottert auch. Auch ein Stotterer.
Da hat er sich aber mal eine Aufgabe gestellt für dieses Lied.
Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Genau, auch so ein Biden, über Biden wurde gesagt, das ist der Shutterhead. Als Kind wurde ihm, also er ist anscheinend gemobbt worden in der Schule, gehänselt worden. Na, so war das ja früher dann auch, wenn irgendjemand was Auffälliges hatte. Und dann war er der Shutterhead. Ja.
Muss einen also nicht davon abhalten, auch irgendwas Berufliches zu erlangen, was Sprechen beinhaltet.
Ja, genau. Und Menschen, die gut umgehen mit ihrem Stottern, die können zum Beispiel auch Vorträge halten. Ne? Also da gab es wohl mal so eine Geschichte über einen, der auch Stotterer war, stark gestottert hat, einen Vortrag halten sollte. Und er sagte, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin jemand, der stottert, aber das hat keinen Einfluss auf den Inhalt der Präsentation. Und
Sehr
Punkt.
gut gelöst.
Ja, wunderbar. Ganz souverän, sehr selbstbewusst. Ja, es gibt Therapien, kann man machen. Gucken, dass man nicht zu hohe Versprechungen da bekommt, weil die wahrscheinlich nicht seriös sind. Man kann es verflüssigen, das Stottern. Man kann die Vermeidungsstrategien verändern, dass eben das Vermeideverhalten nicht so groß ist. Und es gibt eine ganz, ganz klasse, tolle Selbsthilfe-Einrichtung. Das ist die Stotterer- und Selbsthilfe.de. Darunter findet man das. Früher Stotterer Selbsthilfe, jetzt eben Stottern und Selbsthilfe nennt sich das. Da gibt es ganz viele Broschüren, ganz viele Tipps, Ratschläge, ganz viele Downloads für Eltern, für Betroffene, für Jugendliche. Also unglaublich viel Informationsmaterial und natürlich auch Treffen. Jugendliche treffen sich dort. Erwachsene, Kinder, Eltern. Sehr, sehr gute Internetadresse.
Toll.
Schreibe ich in die Shownotes. Na, die Adresse kann man dann direkt da gucken und sich weiter informieren.
Gute Idee, ja.
Ja, das war das, was wir zu sagen haben zum Thema Stottern. Also was uns jetzt so alles so eingefallen ist.
Genau.
Und wenn dir die Folge gut gefallen hat oder überhaupt unsere Folgen gut gefallen, dann freuen wir uns über ein, zwei oder drei oder vier oder fünf Sterne. Und auf jeden Fall, wenn du unseren Podcast abonnierst und vielleicht sogar auch davon erzählst und teilst. Und wir freuen uns dann beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder einen Interviewgast dabei zu haben. Wir wissen noch nicht, wer
Oh
es sein
ja.
wird, aber wir haben schon zwei, drei, vier verschiedene Themen und spannende Gäste wieder da. Okay, das war's für heute. Johanna, Ich sag mal tschüss, mach's gut.
Mach's besser.
Versuch's. Wie sagt man so schön? Ich versuch's. Und allen, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und für die Zeit von euch und bis bald wieder. Tschüss.
Tschüss.